Ja, danke schön. Hallo an alle. Ein bisschen wurde jetzt ganz schön viel vorweggenommen in den Vorreden, was ich sagen will. Also nochmal kurz gefasst, ich denke, dass die Digitalisierung und vor allem künstliche Intelligenz eine konstituierende Technologie für ein EU-Europa unter deutsch-französischer Führung sein wird. Und ich meine zu bemerken, dass es da eine sehr große Konvergenz sozusagen, Überlappung, Einstimmigkeit zwischen herkömmlicher Geopolitik einerseits und Wissenschaft und Forschung andererseits gibt. Um uns sozusagen in die Welt einzuführen, mit deren Gedanken wir uns eigentlich auf dem Kongress, den Kongress über beschäftigen wollen, habe ich jetzt am Anfang mal drei Begriffe hier an die Wand geworfen. Das ist einmal der nationale Wettbewerbsstaat. Das ist eigentlich, kann man was gegen das Fiepsen machen? Eine kritische Analyse der Rolle des Staates angesichts neoliberaler Globalisierung. Ist aber mittlerweile eigentlich das Allgemeinverständnis. Es ist einerseits eine Reaktion auf die Internationalisierung und Liberalisierung der Kapital- und Finanzmärkte, indem die Funktion des Staates daran besteht, die Kapitalverwertungsbedingungen des jeweiligen Standortes, Staates als Standortes, zu optimieren. Das ist so das oberste Ziel, dem werden viele andere Ziele und Fragen untergeordnet. Also für Fragen des innenpolitischen Interessensausgleichs, Umverteilung und so bestehen keine Spielräume angesichts des internationalen Wettbewerbsdrucks. Das andere ist eine Begrifflichkeit, die kommt aus dem Militärischen. Das ist eine Militärtheorie, die Theorie der Revolution in Military Affairs, die statt wie zuvor hauptsächlich nicht die Masse an mobilisierungsfähiger Bevölkerung zum entscheidenden Kriterium militärischer Macht und damit auch globaler Vorherrschaft macht, sondern die Technologie und nach der in offenbar immer kürzeren Zyklen neue Technologien entstehen, die entscheidend für diese militärische Überlegenheit sind. Also Staaten, die global vorherrschen wollen, müssen eben immer die aktuellste Technologie nicht nur erforscht haben, sondern auch militärisch implementiert haben. Diese Theorie war die letzten 20 Jahren eigentlich viel empirischen Problemen ausgesetzt. Zum Beispiel in Afghanistan hat man gesehen, die technologische Überlegenheit der NATO steht da ja außer Frage. Es steht vielmehr in Frage, ob nicht diese technologische Überlegenheit die langfristige Stabilisierung und das Winning Hearts and Minds nicht sogar erschwert hat. Kurz gesagt, für asymmetrische Konflikte trifft diese Theorie eigentlich nicht so wirklich zu. Da spielt die militärische Überlegenheit eine technologische Überlegenheit eine kleinere Rolle. Es wird aber angenommen, dass es sozusagen für zwischenstaatliche Konflikte zwischen hochgerüsteten Mächten durchaus wichtig ist. Und es war eigentlich lange so, dass wegen der hohen Kosten, die mit Technologie verbunden sind, die Theorie vor allem für USA und UdSSR, später Russland, Anwendung gefunden hat, dass aber heute mit den neuen Technologien und auch der multipolareren Weltordnung insgesamt deutlich mehr Player damit spielen wollen. Und wir haben zuletzt den Begriff der disruptiven Innovationen bzw. Sprunginnovationen. Das ist eigentlich ein wirtschaftswissenschaftliches Modell für den Umgang, für Unternehmenskulturen im Umgang mit Innovationen, ist dann zu so einer Art Kampfbegriff der Unternehmensberatung mutiert, wurde dann von großen Kapital- und Beratungsgesellschaften zunehmend auf ganze Volkswirtschaften und Europa angewandt und es hat sich damit auch existenziell aufgeladen. Also es geht nicht mehr um das Schicksal eines einzelnen Unternehmens, sondern einer Volkswirtschaft und das wird ja auch gern mit Nationen verwechselt. In den letzten Jahren wird dieser Begriff zunehmend von der Wissenschaft und eigentlich meiner Meinung nach zuletzt von Politik und Militär auch aufgegriffen. Ich bringe jetzt mal die Zusammenfassung dessen, was ich hier alles in allem darstellen will. Meiner Meinung nach vereinigt die Rede von den disruptiven Innovationen die ökonomische Perspektive des Wettbewerbsstaates mit der geopolitischen Perspektive der Vorherrschaft und suggeriert die existenzielle Notwendigkeit eines Kampfes um Technologieführerschaft. Aktuell werden Disruptionen sowohl von Wirtschaft und Militär auf denselben Gebieten erwartet. Also das ist schon auch zentral, wenn uns Militär und Ökonomie die gleichen zwingenden Notwendigkeiten suggerieren. Und das sind die Gebiete künstliche Intelligenz und was man jetzt unter 5G als Voraussetzung fürs Internet der Dinge etc. zusammenfasst. Innerhalb Europas gilt Deutschland nach dem Vereinigten Königreich vielleicht auf diesen Gebieten zwar als führend in der EU, aber auch als zu klein für globalen Führungsanspruch. Und das zu klein bedeutet vor allem auch, dass ein Land wie Deutschland allein nicht genug Daten ansammeln und verwalten kann, um diese Sprunginnovationen vorauszubringen. Also eine riesige Masse an Daten und an verarbeitenden Systemen wird in dieser aktuellen Theorie als Grundlage für diese Sprunginnovationen angesehen. Das sind jetzt keine besonders mutigen Thesen von mir, das ist im Grunde der herrschende Diskurs, wie ich zeigen werde. Ich möchte aber noch zwei andere Beobachtungen vorneweg setzen, die vielleicht hier auch ein bisschen kontroverser sind. Es wird ja viel um die Rolle des Militärs im Weiteren gehen. Ich habe mich ein bisschen auf andere Akteure fokussiert, weil ich auch tatsächlich glaube, dass treibende Kräfte bei dem Gerede um Sprunginnovation und Technologieführerschaft gar nicht so sehr Politik und Militär als eine Interessenskonvergenz zwischen Wissenschaft und Risikokapital sind, die meiner Meinung nach charakteristisch ist, auch für die Technologien der Digitalisierung. Ich hoffe vielleicht, dass ich das ein bisschen veranschaulichen kann. Und dass im Kontext der als existenziell wahrgenommenen Konkurrenz zwischen Volkswirtschaften Forderungen nach einer Abkehr vom Liberalismus laut werden. Auch das werde ich an ein paar Beispielen hoffentlich verdeutlichen können. Wir fangen mal an, nur um diesen Diskurs kurz abzubilden. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon viel gelesen und gehört, sonst müsst ihr mir da einfach glauben, dass das so im Moment der absolut gängige Sprech ist. Hier haben wir einen Standpunkt der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das ist sozusagen für die deutsche Selbstverortung in der Geopolitik doch durchaus ein passender Maßstab, wo es dann zum Beispiel heißt, die Technologiefelder rund um KI und 5G werden derzeit zu Schlüsselbereichen, nicht nur bei technologischer Innovation, sondern auch einer damit verbundenen Gestaltungsmacht im globalen Maßstab. Und dann, also auch ganz klar auf den Punkt gebracht, einerseits haben Technologien erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftskraft sowie die militärischen Fähigkeiten eines Landes und bestimmen zunehmend seinen politischen Spielraum auf globaler Ebene. Vor dem Hintergrund wird dann eben auch gesagt, dass es nur konsequent wäre, dass Staaten wie die USA und China, die einen globalen Geltungsanspruch haben, in diesen Technologiefeldern die Oberhand zu gewinnen suchen und dann eben gefordert, dass Deutschland, wenn es, Zitat, handlungs- und navigierfähig sein will, eben dasselbe auch machen sollte. Ich habe hier noch ein weiteres Zitat an die Wand geworfen, weil das sozusagen diese etwas gewagtere These von mir unterstützt und auch nachher nochmal aufgegriffen wird. Hier heißt es, Deutschland kann und soll nicht wie China die hier ansässigen Unternehmen als geostrategisches Machtinstrument kooptieren. Dennoch bleibt ungeklärt, wie die Bundesregierung die heimische Industrie beim digitalen Konflikt auf globaler Ebene unterstützen kann. Also nicht kooptieren, sondern unterstützen. Eine Neubewertung des Verhältnisses zwischen Staat und Unternehmen muss auf den Prüfstein. So viel zur Deutschen Gesellschaft für Auswärtigen Politik. Es ließen sich gerade auch aus diesem Stall noch viele weitere Beispiele finden. Ich möchte jetzt mal so in Richtung Unternehmensberatung, Kapitalgesellschaften gehen. Die Studie von Roland Berger, Artificial Intelligence, a Strategy for European Startups, bringt das schon auf bildlicher Ebene mit Karten sehr schön zum Ausdruck. Unter dem Titel Der Wettlauf um Führerschaft sehen wir drei große Kugeln, die jeweils die Menge der Start-ups in einem geopolitischen Raum veranschaulichen sollten. Ganz klar führen die USA mit über 1.300, fast 1.400 Start-ups. Europa mit 770 eigentlich ganz gut aufgestellt, aber halt immer noch in der Kleinstaaterei verhaftet. und China mit 383 der größte Player, der drittgrößte Player nach Europa. Wenn, nur wenn Europa doch mit einer Stimme sprechen und kämpfen, ich meine forschen würde. Eine andere Weltkarte ist überschrieben mit dem wenig subtilen Titel Zwei Giganten und ein Patchwork. Mit Patchwork ist, ihr werdet es schon erraten, natürlich Europa gemeint. Es gibt dann auch nochmal für die einzelnen Blöcke so eine jeweilige Kurzcharakterisierung, auch eine längere. Also die United States sind still the global leader, immer noch der globale Führer, aber China ist auf dem Weg zu globaler Dominanz. In der EU besteht Bewusstsein, aber mehr Handeln ist nötig. Deutschland und Frankreich planen immerhin schon mal zusammenzuarbeiten. Es gibt dann zu den jeweiligen Ländern auch noch mal so Kurzberichte, was die sozusagen besonders wettbewerbsfähig macht. Da wird in China sozusagen der sicherheitsgetriebene Datenproduktion durch öffentliche Kameraüberwachung genannt, was halt ganz viele Daten produziert, die in Goldmine für die Entwicklung sein. Für Israel wird zum Beispiel angegeben, also auch die Anwendung, KI-Anwendung im Sicherheitsbereich, aber dass die Regierung jetzt plant, das Gesundheitswesen zu digitalisieren, um damit KI-Anwendungen voranzutreiben. Das schreibt die Wirtschafts-, Roland Berger so. Ich weiß nicht, ob ich mir das zu eigen machen will, dass das der eigentliche Zweck der Digitalisierung des Gesundheitswesens ist, aber dass es so ein bisschen mitschwingt, sieht man mal. Kurz gefasst, Europa sieht sich einer harten Konkurrenz durch die Schwergewichte künstlicher Intelligenz, die vor allem die USA und China ausgesetzt. Um an deren Entwicklung aufzuschließen, kann sich Europa nicht auf 28 unterschiedliche nationale Strategien und Aktionspläne verlassen. Die Politikerinnen der EU sollten ihre Kräfte vereinigen und ein wahrhaft europäisches Ökosystem für KI-Startups aufbauen. Ein gemeinsames Handeln der EU ist der einzige Weg zu europäischer Führerschaft. Und wir gucken nochmal, mit wem zusammen dieses Papier veröffentlicht wurde. Roland Berger zusammen mit Asgard. Und Asgard ist eine Gesellschaft, die sich selbst als Aufgabe gesetzt hat, menschliches Risikokapital für künstliche Intelligenz bereitzustellen und zu verwalten. Wurde gegründet durch den Risikoinvestor Fabian Westerheide, der sich eben selbst als KI-Strategie-Experten bezeichnet. Und nach eigenen Angaben Regierungsinstitutionen wie die Europäische Kommission, die Europäische Weltraumbehörde, das deutsche Parlament, das Verteidigungsministerium und das Außenministerium berät. Eine der Vortragsreihen, unter denen man ihn buchen kann, ist auch das Wettrüsten, Europa und das KI-Wettrüsten in der Welt, das globale KI-Wettrüsten. Und das ist bei dem nicht kritisch gemeint. Also er sagt, ja, wir müssen das tun, er vergleicht das durchaus mit der Situation des Kalten Krieges und der Atombombe und meint, mindestens so viel wie im Kalten Krieg mit der Atombombe stünde jetzt auf dem Spiel, wenn nicht gar noch mehr. Wo ich mich frage, was soll eigentlich noch mehr sein? Genau. Ein drittes Beispiel, hier einen Artikel im Globalist, Will a Chinese Sputnik Moment in AI Unleash Dynamism in the West, von Denise Feldner, bezeichnet sich selbst als Tech-Enthusiastin und Wissenschaftsmanagerin, ist auch bei einer Beratungsgesellschaft beschäftigt und Mitglied der Atlantikbrücke. Denise Feldner war zuvor bei der U15 zentrale Figur, das ist die Vernetzung der forschungsstärksten und finanzstärksten Universitäten in Deutschland, die ganz wesentlich in den letzten 20 Jahren eigentlich diese Neoliberalisierung des Hochschulsystems und die Ausrichtung auf Wettbewerb vorangetrieben hat. Und heute ist eben Denise Feldner an diesen Schnittstellen zwischen Wissenschaftsorganisation, Regulierung und Unternehmensoptimierung beschäftigt. Sie führt da in ihren Artikel ein mit der Aussage, niemand anderes als der machtbewusste Wladimir Putin erklärte, dass diejenige Nation, welche die KI beherrscht, die Welt beherrschen wird. Und spricht dann eben, hofft auf einen Sputnik-Schock, also auch in Anlehnung an den Kalten Krieg. dass sozusagen das chinesische Aufstreben hier endlich mal die Regierung in die Pötte kommen lässt, richtig gut, richtig groß nochmal den Geldbeutel aufzumachen. Aber der eigentliche Sputnik-Schock, damit meint sie auch ein bisschen was anderes. Sie sagt nämlich, dass uns die KI-Entwicklung in China eins vor Augen führt, nämlich dass es eine Illusion war, dass Demokratien für immer diejenigen sein werden, die am schnellsten im technologischen Fortschritt sind. Gerade in KI zeigten sich Vorteile autoritärer Systeme. Und sie meint, auch darauf müsse man reagieren und stellt dann für Deutschland zum Beispiel die Prognose, im Falle Deutschlands besteht die größte Herausforderung nicht nur darin, die kulturellen Widerstände gegen Risiken und den weit verbreiteten Wunsch nach Stabilität zu überwinden. Die fundamentale Gefahr für Deutschland besteht darin, dass die Politikerinnen des Landes und die Bevölkerung insgesamt einem absolutistischen Verständnis von Datenschutz huldigen, was erklärt, warum Deutschland noch nicht mit ganzer Kraft die KI-Entwicklung verfolgt. Also, ich meine, wird ja vielen vorgeworfen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage zu stellen. Das passiert wohl offensichtlich auch manchmal von anderer Seite. Ich habe jetzt noch einen anderen Protagonist, der wirklich auch ziemlich wortähnlich die gleichen Sachen fordert. Martin Strattmann, mittlerweile hier auch bekannt als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft und nach eigener Darstellung auch so ein bisschen wie der Vordenker des Cyber Valleys, hat während der Koalitionsverhandlungen Anfang 2018 im Deutschlandfunk ein ausführliches Interview gegeben, wo ich jetzt ein bisschen ausführlicher nochmal vorlesen werde, weil ich finde es eigentlich spektakulär. Er sagt, und wir plädieren für eine Agentur für Sprunginnovationen. Auch das finden Sie übrigens zurzeit in den ganzen Koalitionsdiskussionen und zur Sondierungsgruppe, die genau das zum Ziel hat, nämlich das Unerwartete zu identifizieren und im Sinne der Nutzung auch zu fördern. Das Unerwartete. Und dann der Interviewer, da geht es um die vielgepriesenen disruptiven Technologien, die ganz neue Anwendungsfelder eröffnen. Strattmann, ja. Um dahin zu kommen, müsste man vielleicht auch riskantere Projekte fördern, als das bisher passiert. Absolut. Sie haben, glaube ich, mal das Vorbild der amerikanischen DARPA ins Rennen geschickt. Ja. Die DARPA ist die US-Verteidigungsforschungsagentur, hat schon lange Begehrlichkeiten in Deutschland geweckt und eine Agentur nach dem Vorbild zur Förderung von Sprunginnovationen findet sich auch tatsächlich im Regierungsvertrag. Aber das Interview ging noch weiter. Strattmann, wir müssen den Mut haben, Dinge zu machen, die riskanter sind. Das Unbekannte wollen, in das Unbekannte investieren. Ich glaube, dass das nicht trivial ist. Ich glaube, dass das auch Mut in der Politik erfordert. Aber ich glaube auch, die Politik erkennt, dass es ein wesentliches Element der Zukunftssicherung für Deutschland ist. Und vielleicht, wenn ich ein anderes Thema auch noch erwähnen darf, das mir ganz wichtig ist, Europa. Wir reden ja nicht nur von Deutschland, sondern wir reden auch von großen Forschungsräumen, die untereinander in Konkurrenz stehen. Das sind im Wesentlichen die USA, Asien und Europa. Und unsere Heimat ist Europa. Wir müssen also dafür sorgen, dass Europa stark bleibt, stark wird. Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Vieles von dem, was ich jetzt dargestellt habe, hat sich verdichtet um den Anfang des Jahres 2018 rum, wo die Koalitionsverhandlungen stattfanden. Und selten lassen sich sozusagen einzelne Texte mit dem anschließenden Regierungsprogramm so klar in Verbindung bringen. Dass im Koalitionsvertrag 10-mal das recht spezielle Wort künstliche Intelligenz auftaucht und 45-mal von Digitalisierung die Rede ist, kommt einem ja mittlerweile schon ganz normal vor. Dass ein 3,5%-Ziel gemeinsam mit der Industrie 3,5% des BIP in Forschung und Entwicklung zu stecken drin ist, hat keine großen Wellen geschlagen, obwohl es die direkte Umsetzung eines Vorschlags der Max-Planck-Gesellschaft gemeinsam mit der Industrie ist. Es werden neue Instrumente für Sprunginnovationen angekündigt. Die Forschungsförderung soll stärker auf den Transfer in die Wissenschaft ausgerichtet werden, sollen Forschungskampi wie hier in Tübingen ausgebaut werden, rechtliche Barrieren für die Wissenschaftskooperation abgebaut werden und es findet sich wirklich der Satz, insbesondere wollten wir Deutschland zu einem weltweit führenden Standort bei der Erforschung von künstlicher Intelligenz machen. Oder gleich Tübingen. Dazu noch konkretere Maßnahmen, ein nationales Forschungskonsortium für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, ein deutsch-französisches Zentrum für künstliche Intelligenz, wo sich Tübingen, Stuttgart ja sehr gern als Zentrum sozusagen anbieten würden, ein deutsch-polnisches Zentrum für digitale Innovation, ein Masterplan künstliche Intelligenz, der ist auch schon verabschiedet mit 3 Milliarden Euro Zusage und die schon genannte Agentur für disruptive Innovation in Schlüsseltechnologien nach dem Vorbild der US-amerikanischen Defense Advanced Research Project Agency DARPA. Ich empfehle tatsächlich auch das Regierungsprogramm mal nach den Begriffen KI und Digitalisierung anzuschauen. Das ist tatsächlich sehr interessant. Es gibt noch ein anderes Regierungsprogramm, was sich eigentlich ganz im Kern um KI dreht, beziehungsweise auch autonome Systeme. Das ist die nationale Industriestrategie 2030, die Altmaier dieses Jahr veröffentlicht hat, die genau die gleiche Geschichte erzählt. In den USA und in China sind die letzten 20 Jahre zahlreiche neue Weltmarktkonzerne entstanden, insbesondere im Bereich der Telekommunikationstechnologien, des Internets und der Digitalisierung. Hier besteht für Deutschland Handlungsbedarf. Und im Kern läuft dieses Dokument dann hinaus auf sozusagen eine abgestufte Androhung von staatskapitalistischen Maßnahmen, wo gesagt wird, also bei Technologieunternehmen, die jetzt nicht unmittelbar mit der nationalen Sicherheit zusammenhängen, sollte der Staat doch immerhin unterstützend eingreifen, um zu verhindern, dass diese Firmen an die falschen Firmen verkauft werden oder dass deutsche Firmen eben anderswo shoppen gehen. Ganz konkret wird die Batteriezellenproduktion genannt, die von Strategie, also die ist ja nicht nur für E-Autos, sondern auch für andere autonome Systeme relativ zentral, wo man eben schon überlegen müsste, ob der Staat nicht mal ein bisschen stärker eingreift und dann sozusagen, dass es wirklich der Absatz, auf den diese ganze Strategie hinausläuft, der dann sagt, bei den überragend wichtigen Formen von Plattformökonomie, künstlicher Intelligenz und autonomen Fahren erscheint demgegenüber, wie seinerzeit im Fall von Airbus, eine unmittelbare staatliche Beteiligung zur Erreichung des Ziels erforderlich und gerechtfertigt, Klammer auf, KI, Airbus, Klammer zu. Wir wissen, Airbus ist ein Unternehmen, das auch aus rüstungspolitischen Gründen über Jahrzehnte politisch zusammenfusioniert wurde unter deutsch-französischer Führung, um eben einen Global Player auf Augenhöhe mit Boeing in den USA und einen eigenen starken Luftwaffen-Rüstungskonzern aufzubauen. Und ich verstehe das hier durchaus als Androhung, sowas, wenn es nicht der freie Markt selber richtet, das dann eben auch durch politische Intervention durchzusetzen. Ich glaube, da sind auch schon Prozesse im Vorlauf bemerkbar. Wir werden es ja morgen unter anderem von den Firmen Thales und Atos haben und Airbus. Wer weiß, ob Bosch da nicht auch eine Rolle spielen könnte. Gut, damit bin ich eigentlich schon zu Ende. Der Diskurs, der hier von Wissenschaft, Politik und Ökonomie gleichermaßen vorangetrieben wird, dass wir jetzt müssten, sonst werden wir untergehen. Der kam bestimmt zum Ausdruck. Den kennt ihr auch aus dem Alltag mittlerweile alle. Wie gesagt, ich finde interessant die Beobachtung, dass nicht nur zumindest beim Militär, mit dem wir uns natürlich gerne anlegen, und bei der Politik, sondern insbesondere auch aus der Wissenschaft mittlerweile diese aggressiv geostrategischen Forderungen erhoben werden und umso dramatischer, dass die eigentlich in der Verbindung zum Rückbau von Grundrechten und Datenschutz und allgemeinem Abkehr von Liberalismus und staatskapitalistischen und überwachungsstaatlichen Modellen geliebäugelt wird. Ja, das ist bestimmt ganz guter Stoff nachher für die Diskussion. Dankeschön. Okay.